Ja, nur ganz wenige Bemerkungen zu diesem Text von Dostojewski, der Auslegung der Hochzeit zu Kana, diese Traumgeschichte, Traumgesicht, das Aljoscha hat. Ich glaube, ganz wichtig ist einmal der Punkt, dass die Hochzeit zu Kana ein Hinweis darauf ist, dass Jesus dem Menschen in seiner Freude begegnet und dass wir zur Freude bestimmt sind. Dass am Ende unsere Wege mit Gott auf dieser Welt das Freudenfest Gottes steht. Und das ist ja da, wo der Star Rezzosima ihn hin einlädt. Und das Zweite, was man aus dieser Geschichte noch entnehmen kann, ist, dass der Raum immer größer werden soll, dass immer mehr Gäste geladen sind und dass auch wir einen Beitrag dazu leisten sollen, so wie es der Star Rezzosima gegenüber Aljoscha tut, dass andere mit teilnehmen an diesem Fest. Und das Dritte, was am Ende dieser Geschichte steht, ist, dass Aljoscha ein Bekehrungserlebnis hat und später sagen wird, dass jemand damals seine Seele heimgesucht hat, dass jemand in seine Seele gekommen ist. Nicht etwas Göttliches, sondern jemand, Gott als Person. Das gilt also eine der wenigen Bekehrungsgeschichten in der Weltliteratur, wie ich das einmal gelesen habe. Und wir wollen jetzt, nachdem wir diese Interpretation von Dostojewski im Zusammenhang mit dem Verhältnis von Aljoscha und Zosima über die Hochzeit zu Kana gehört haben, uns noch einige Gedanken zu der Geschichte machen in Johannes 2. Das ist ja eine Geschichte voller Überraschungen. Also zunächst mal die Ausgangslage, Jesus auf einer Hochzeit. Vorher ist Johannes 1, fängt ganz wuchtig an, am Anfang war das Wort, dann kommen Jüngerberufungen und dann heißt es, nach 2 Tagen oder am 3. Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Also Kana in Galiläa, das ist ein kleines Dorf, etwa 14 Kilometer nördlich von Nazareth. Man hatte früher einen anderen Ort, der vom Arabischen her so ähnlich klang wie Kana, vermutet, der nur 7 Kilometer von Nazareth entfernt ist, aber davon ist man inzwischen völlig abgekommen. Man hat auch seit, glaube ich, knapp 20 Jahren viele Ausgrabungen in dem Kana 14 Kilometer nördlich von Nazareth durchgeführt und festgestellt sogar, dass es in einer Höhle so Vertiefungen gibt für solche Wasserkrüge. Das war in der Größe, die 80 bis 120 Liter umfassen konnten. Von da und auch andere christliche Zeichen. Das war ein durchaus wohlhabender Ort. Man geht sogar davon aus, dass schon im 1. Jahrhundert dort eine steinerne Synagoge gebaut worden war. Ob sie schon gab in diesem Moment, als Jesus da war, das weiß man nicht, aber wohl im 1. Jahrhundert wurde dort bereits eine Synagoge gebaut. Kana in Galiläa kommt noch 2-mal im Johannesevangelium vor, Johannes 4, 46 wird darauf bezogen und Johannes 21, 2, Nathanael aus Kana in Galiläa. Übrigens vor Johannes 2, 1 ist von Nathanael die Rede, das ist diese bekannte Stelle, wo Nathanael auf Jesus hingewiesen wird und sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das ist also der gleiche Nathanael, von dem wird am Ende des Johannesevangeliums erfahren, dass er aus Kana kommt. Der Ort wird interessanterweise bei den Synoptikern nicht erwähnt. Er taucht 3-mal auf, aber alle 3-Male im Johannesevangelium. Und es heißt hier, Jesus ging zur Hochzeit. Das mag für manchen auch schon eine Überraschung sein, dass es zu einer Hochzeit geht. Manche hätten das vielleicht Johannes dem Täufer nicht zugetraut, aber vielleicht geht er auch zu Hochzeiten. Den hat man irgendwie mit anderen Dingen vielleicht in Verbindung gebracht oder in Verdacht. Aber nicht nur er, seine Mutter ist da und mit seinen Jüngern geht er dahin. Wir erfahren überhaupt nichts über die Brautleute. Wer ist der Bräutigam, wer ist die Braut? Gab es verwandtschaftliche Beziehungen, warum die Mutter da war, warum Jesus eingeladen wurde? Wir wissen auch nicht, wie groß die Hochzeit war. Also das, alles diese Dinge spielen gar keine Rolle, sondern wenn wir jetzt mit den Überraschungen anfangen, ist eigentlich die erste Überraschung, dass die Mutter zu Jesus kommt, weil, nachdem der Wein ausgegangen war und sagt, sie haben keinen Wein. Wer sich einmal mit Fragen der Kommunikation beschäftigt hat, ist vielleicht das Buch von Schulz von Thun, heißt er, glaube ich, so ein großer Experte für Kommunikation in Erinnerung. Der hat also ein klassisches Beispiel, dass jeder Satz verschiedene Ebenen hat, den schönen Satz, den ein Beifahrer im Auto zum Fahrer sagt. Und zwar sagt der Beifahrer zum Fahrer, die Ampel ist grün. Das ist eine rein sachliche Aussage, aber die bräuchte der Fahrer nicht, weil er kann das ja auch sehen. Wahrscheinlich würde er gar nicht fahren, wenn er nicht wüsste, dass die Ampel grün ist. Aber er sagt von Thun, da steckt eigentlich noch eine andere Ebene dahinter. Eigentlich will er was ganz anderes sagen. Dieser Satz ist nicht eine sachliche Feststellung, die macht ja gar keinen Sinn. sondern hat einen Aufforderungscharakter. Also wenn du ein bisschen schneller fahren würdest, könnte man noch da durchkommen. Wenn du so weiterfährst, komme dahin, da ist rot. Deshalb sagt diese einfache sachliche Aussage führt manchmal dazu, dass Leute sich ärgern. Also der Fahrer zum Beispiel. Also was geht das? Ich sehe ja selber, dass sie grün ist oder was. Und nun könnte man sagen, ohne das auf alle Einzelheiten übertragen zu wollen, dass diese Aussage von der Mutter von Jesu eigentlich ähnlich ist. Sie macht eine sachliche Feststellung, sie haben keinen Wein mehr. Ob das schon zu dem Zeitpunkt allen Gästen bewusst war, möglicherweise nicht. Manche Ausleger haben sich gefragt, woher weiß die Mutter das? Ist sie sozusagen im Organisationsteam und hat festgestellt, oh, es sieht übel aus. Also es hat sich noch nicht rumgesprochen, aber wenn der Nächste kommt und will was, ist schlecht. Und das ist überhaupt für so eine Hochzeit natürlich ganz ungünstig. Man sagt ja oft, dass gerade damals Hochzeiten das Hauptfest waren und da muss schon jedenfalls, und zwar nicht nur für einen Tag, möglichst für mehrere Tage, wirklich alles, vor allen Dingen auch Wein, wirklich in Hülle und Fülle da sein. Und wenn der Wein ausgeht, haben sich also irgendwie verrechnet, oder wie kann sowas passieren, ist das ganz ungünstig. Ja. Also jetzt, sie sagt, es ist kein Wein mehr, das ist eine sachliche Aussage. Ist ja auch interessant, sowas zu hören. Aber natürlich steckt da auch dahinter vielleicht kein Aufforderungscharakter, aber mindestens eine Bittcharakter oder irgendwie eine Frage, ob er nicht was machen könnte. Also irgendwie, also warum sagt sie das, Jesus? Sie haben keinen Wein mehr. Ob er es schon weiß, ob überhaupt die Gäste es schon wissen oder ob das jetzt also eine neue Erkenntnis ist, für was gleich passieren wird, dass eben die Leute feststellen, der Wein ist ausgegangen. Wahrscheinlich war es keine ganz arme Gegend. Einmal hatten sie ja sogar einen Speisemeister angestellt, also irgendwie ein bisschen gehobene Schicht war es dann schon. Aber auch da kann man sich ja mal vertun und der Wein ist eben ausgegangen. Also das war so eine seltsame Kommunikation von der Mutter. Jetzt das Nächste, wenn wir also von den Überraschungen weitergehen, die schroffe Antwort von Jesus. Man könnte sagen, es ist wie der Autofahrer, der zum Beifahrer sagt, was geht es nicht, als Grünes sehe ich ja selbst. Also, was willst du jetzt mir damit sagen, das hier? Und Jesus weist das schroff weg und sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Also immerhin, er weiß sofort, dass die Mutter eigentlich, dass das, wenn man auch nicht vielleicht das Wort Aufforderung, aber doch zumindest sagt, das ist eine Bitte, könntest du was machen? Also Wein ist aus, ein bisschen ungünstig, könntest du was machen? Und Jesus sagt, nicht direkt nein, er sagt, meine Zeit ist noch nicht da. Immerhin, eine gewisse Hoffnung ist da, es könnte ja sein, dass die Zeit noch kommt. Am besten natürlich noch während des Festes, weil sonst... bringt es jetzt so viel auch nicht mehr. Die Mutter hat das ganz positiv aufgefasst, wie man sieht. Sie sagt dann zu den Dienern, also was er euch sagt, das tut. Also wahrscheinlich kommt was. Und es wird, also wie lange auch immer, weiß man nicht, aber es wird noch was kommen. Ein paar Kapitel später gibt es immer noch mal so eine ähnliche Formulierung. Da sagen die Brüder zu Jesus, er möge doch, mit dem wir hier so auftreten, jetzt nach Jerusalem gehen. Da müsst ihr doch hin. Und da sagt Jesus, also meine Zeit ist noch nicht da. Ihr könnt ja da hingehen, aber meine Zeit ist noch nicht da. Und unmittelbar danach geht er dahin. Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, auf den Johannes auch immer wieder hinweist, dass es Zeiten von Jesus gibt, aber dass nicht alles Zeiten für ihn gleich sind. Also dieses noch nicht, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in der Antwort von Jesus, die einem auch, wenn man es als Überraschung sieht, natürlich als sehr schroff vorkommt. Noch nicht. Aber er macht dann tatsächlich etwas. Und zwar verwandelt er Wasser in Wein, das ist ja eine ganz berühmte Stelle, Verwandlung. Also er schafft nichts sozusagen ex nihilo aus dem Nichts, sondern es ist ja was da. Er knüpft an das an, was da ist. Da gibt es diese Krüge und die, sagt, die werden jetzt mit Wasser gefüllt. Also er geht von dem aus, was da ist und das verwandelt sich in Wein. Wie das geschieht, wird nicht mitgeteilt. Der Theologe Otto Michel hat mal den schönen Satz geschrieben, beim Wunder ist nicht entscheidend, wie es stattgefunden hat, sondern dass es stattgefunden hat. Also nicht wie etwas passiert, sondern dass es stattgefunden hat. Das ist so der entscheidende Punkt. Und hier, Jesus knüpft also an das an, was sie haben, diese Wasserkrüge, lässt sie füllen und dann verwandelt sich das. Manchmal hat man gesagt, man will damit eine Nähe herstellen zwischen Jesus und Dionysos. Und so an der Dionysos-Kult, auch Dionysos hat ja Wasser in Wein verwandelt. Aber die Ausleger machen das viel einfacher und sagen, es ist ganz eindeutig so, dass Jesus sich hier in der Tradition alttestamentlicher Propheten sieht. Verwandlung. Elisa, 2. Könige 2, Vermehrung, also solche Sachen gibt es im Alten Testament und in diese Reihe setzt sich Jesus hinein. Also es ist sowieso fraglich, wie viel Kenntnis über Dionysos die Menschen in Kana und Umgebung damals hatten. Man müsste erstmal den Nachweis führen, ob die überhaupt wussten, wie das mit dem Dionysos ist. Das ist auch eine sehr jüdische Situation und eine sehr jüdische Lage. Also Jesus knüpft an das, was im was von Propheten, würde man etwa 2. Korinther 2 Verwandlung, Vermehrung. Also er schafft da jetzt nicht Neues, sondern er verwandelt das. Nun haben sich manche natürlich auch gesagt, wir haben eben die Zahlen gehört, 6 Krüge, jeder 100 Liter, wir fassen das mal zusammen, runden es auf und ab, 600 Liter, das ist eine böse Sache. Ich meine, die waren ja schon, also der Speisemeister sagt, wenn man trunken ist, dann kommt der billige Wein. Also wir wissen nicht, wie viele Leute da waren, trotzdem dürfte 600 Liter ganz schön sein für Leute, die schon einiges hinter sich haben. Also das ist, kann man sagen, überflüssig. Es gibt auch Ausleger, die sagen, ja, das ist einmal natürlich ein Bild dafür, dass wenn Gott etwas gibt, gibt er im Überfluss. Er ist kein Knauser, kein Knicker und es kommt gerade so eben hin, sondern das ist der Überfluss. Das hat später mal einer an den Kirchenvater Hieronymus geschrieben, ob dann diese Leute auf der Hochzeitsfeier, die alle nur ausgedrungen haben, die 600 Liter, also was macht man damit? Der Hieronymus hat geantwortet, nein, die haben das nicht alles ausgedrungen, sondern wir trinken heute noch davon. Wie auch immer, ist sicher im übertragenen Sinne natürlich gemeint, also, oder vielleicht auch konkret, ja, weil das kann einen ja schon irgendwie verwundern. Also, das ist die Frage des Wunders. Vielleicht natürlich eine ganz zentrale Frage, das Wunder. Was ist zum Wunder zu sagen? Ich hatte eben dieses Zitat von Otto Michel. Das Entscheidende ist nicht, dass man weiß, wie etwas geschehen ist, sondern dass es geschehen ist. Und wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Und für mich war immer einer der entscheidenden Sätze in diesem Zusammenhang ein Zitat aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, wo Paulus einmal darüber schreibt, dass es mal eine Situation in seinem Leben gab, wo er so verzweifelt war, wir waren so verzweifelt, dass wir sogar am Leben verzweifelt haben. Wie verzweifelt kann man überhaupt sein? Das geschah aber, dass wir unsere Hoffnung setzen auf den Gott, der Tote auferweckt. Und es gibt ja ein enges Verhältnis von Gebet und Hoffnung. Mein Gebet zeigt, dass ich Hoffnung habe. Wer nicht betet, der denkt entweder, es gibt keine Hoffnung, oder er denkt, er kann alles selber machen. Beides gleich hoffnungslos. Aber Gebet, ob in der Fürbitte oder im Dank, zeigt, wir gehen davon aus, dass wir Hilfe von außen nötig haben und dass aber Hilfe von außen auch möglich ist. Das heißt nicht, dass alle unsere Gebete in Erfüllung gehen, aber es gibt diesen engen Zusammenhang Gebet und Hoffnung. Und deshalb gibt es auch den engen Zusammenhang in der Frage, dass wir unsere Hoffnung auf einen Gott setzen, der Wunder tun kann, auf dieses Wort kann. Vor 100 Jahren gab es eine, die Theologen werden das kennen, eine interessante Kontroverse, möchte man fast sagen, zwischen zwei damals berühmten Theologen, einem führenden liberalen Theologen Adolf von Harnack und einem führenden, würde man heute sagen, das sagt man schon immer, konservativen Theologen Adolf Schlatter. Und da gab es eine größere Versammlung und dann wollte Harnack dem Kollegen Schlatter etwas näher kommen und hat also in der Versammlung gesagt, eigentlich unterscheiden wir uns nicht sehr. Also zwischen dem Kollegen Schlatter und mir gibt es nur einen Unterschied. Wir unterscheiden so eine Wunderfrage. Er glaubt, dass die Wunder im Neuen Testament stattgefunden haben. Ich glaube es nicht. Und da hat Schlatter jetzt nicht höflich gesagt, ja prima, so sehe ich das auch, sondern hat gesagt, nein, Herr Kollege, wir unterscheiden uns nicht in der Wunderfrage, wir unterscheiden uns in der Gottesfrage. Weil es ein Unterschied ist, ob ich glaube, dass Gott die Wunder getan hat und vielleicht auch heute welche tun kann oder ob ich es nicht glaube. Das ist keine Frage der Wunderfrage, sondern der Gottesfrage. Und von daher ist das Wunder nicht als das, wo wir als Selbstverständnis von ausgehen können, aber es ist eine Möglichkeit. In unserem Leben ist es immer eine Möglichkeit, dass Gott auch Wunder tun kann. So wie das damals war, kann er es auch heute. Manche, das wäre auch eine Überraschung des Textes, fragen sich natürlich, warum, wenn das das erste Wunder war, Verwandlung von Wasser in Wein. Hätte er nicht ein besseres Wunder, also wenn er schon startet, also ein Heilungswunder oder gerade Totenauferweckung, das wäre doch ein prima Start gewesen. Also, aber jetzt hier, es kommt einem ja so profan vor. Also diese Hochzeit, die hatten ja schon genug vielleicht, also vielleicht auch noch nicht, aber also warum muss er denen jetzt da noch, aber das hängt sicher mit dem zusammen, was ja auch der Staatsrat so Sima macht, er kam in die Freude der Menschen hinein. Er wollte ihnen. Also Gott ist nicht der, der praktisch jeden, also wenn irgendwas den Leuten gefällt, sofort dazwischen haut. Das ist Gott nicht, sondern dass er hier in dieser Situation, ist ja eine gewisse alltägliche, wenn auch eine außergewöhnliche Situation, weil für die Leute ist natürlich die Hochzeit nichts Alltägliches, aber generell gibt es natürlich viele Hochzeiten, dass er da dieses Wunder vollbringt. Was auch noch interessant ist, dass dieses Wunder genannt wird, ein Zeichen. Also es ist, das Wunder ist selbst sehr interessant, aber es heißt, das ist das erste Zeichen, das ist auch meistens die Überschrift, das erste Zeichen, das Jesus tat. Und Zeichen ist immer die Frage, wofür? Man kann Zeichen falsch oder richtig auslegen. Ich habe mal ausschnittweise mal einen Film gesehen, kennen manche vielleicht, Schlaflos in Seattle. Da ist so eine Frau, die ein bisschen, wie sagen, hysterisch, ein bisschen überreagiert und die hat dauernd gesagt, wenn irgendwas passiert, das ist ein Zeichen. Aber die Frage ist natürlich, wofür ist es ein Zeichen? Das ist ja dann die Frage der Auslegung. Man kann Zeichen, auch Wunder von Jesus, verschieden deuten. Also zum Beispiel in Kapitel 6, Johannes 6, nach der Brotvermehrung sagen die Menschen, wir machen Jesus zum Brotkönig. Die haben das Zeichen falsch gedeutet. Im Lukas-Evangelium wird beschrieben, wie der wunderbare Fischzug von Petrus. Und Petrus hat das Zeichen richtig gedeutet. Geh hinweg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Also die falsche Deutung wäre gewesen, wenn Petrus gesagt hätte, oh super, du kannst das, wir machen eine Fischerei auf. Also läuft super. Also da kommen wir weiter im Leben. Also man kann Zeichen unterschiedlich deuten. Und hier ist der entscheidende Punkt des Zeichens, dass es gedeutet wird auf die Herrschaft Gottes. Das war das erste Zeichen, was darauf hindeuten sollte, auf die Herrschaft Gottes, die in Jesus angebrochen ist, aber die eben über dieses Leben hinauskommt. Denn der Festcharakter, das ist ja ein Charakter, also eine Darstellung für die neue Welt Gottes. Die neue Welt Gottes wird oft beschrieben in einem Fest oder einem Festmahl in solchen Bildern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch als die beiden verlorenen Söhne oder der eine da zurückkommt, wird ein Fest bereitet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Fest. Wenn man sich über Gott Gedanken macht, muss man sich darüber Gedanken machen, dass am Ende unserer Wege mit Gott das feststeht. Manchmal gibt es hier auf diesem Lebensweg, den wir haben, Zeichen dafür. Manche Feste, wie zum Beispiel das schöne Fest, was wir am Freitagabend hatten mit russischem Essen, russischer Musik, ist so, wie C.S. Lewis mal gesagt hat, Gott hat viele Gasthäuser auf unserem Wege errichtet. Manchmal machen wir Einkehr in einem Gasthaus, finden toll, aber es ist eben nur ein Gasthaus auf dem Wege. Von Lewis gibt es übrigens auch noch ein interessantes Zitat zu unserer Stelle. Lewis hat mit 58 Jahren geheiratet. Und dann hat er jemandem geschrieben, es kommt mir so vor wie in Johannes 2, den guten Wein hast du bis zum Schluss aufgehoben. Aber das sind eben auf dem Wege Zeichen. Aber das ist ein Zeichen und das Zeichen ist für die Herrschaft Gottes, die hier in Jesus angebrochen ist, aber die auch über dieses Leben auch für uns hinausweist. Schließen möchte ich mit einem Dostojewski-Zitat, was ich sehr fulminant finde. Er hat, als er seinen Tod nahen fühlte, seine beiden Kindern die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen vorgelesen und ihnen gesagt, diese Geschichte zeigt, dass wir von jedem Punkt, wie nah und wie fern wir von Gott entfernt sind, zu Gott umkehren können. Das Entscheidende ist, dass uns die Möglichkeit der Reue und zur Umkehr erhalten bleibt. Das ist wichtig, selbst wenn wir ein Verbrechen begangen haben. Wir können von jedem Punkt unseres Lebens zu Gott umkehren. Aber die Reuefähigkeit und die Umkehrfähigkeit, darum geht es. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Vermächtnis an die Kinder und vielleicht ist es auch ein ganz gutes Schlusswort für unsere Tagung. Amen.